Bete nochmal mit uns. Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass du uns wissen lassen möchtest, was dein Wille ist. Dass du zu uns sprichst. Hab Dank, dass du mit deinem Heiligen Geist dein Wort in uns bewegst, und darum bitten wir auch heute, dass du dein Wort in uns bewegst, dass wir etwas verstehen, dass wir etwas begreifen, dass wir uns von dir bewegen und berühren lassen. Segne unser Hören, segne unser Verstehen. Amen. Amen. So. Geht's euch gut? Es ist ein bisschen warm, sonst müssen wir vorher noch mal kurz lüften, damit wir ordentlich frische Luft haben, aber es geht, oder? Einmal lüften, damit wir uns gut konzentrieren können. Gut, dann machen wir noch einmal hier Stoßlüften. Deutsches Wort übrigens. Ich glaube, kein anderer Mensch auf der Welt weiß, was Stoßlüften bedeutet. Wir Deutschen wissen sofort, was das bedeutet. Also, genau. Einmal kurz Luft und dann, ich starte schon mal ein. Und dann sind wir konzentriert sozusagen bei der Sache. Ja. Ja, es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. So, aber auch durch ein Fenster kommt viel Luft rein. Vor 2 Wochen haben wir uns ja bereits einmal mit der Jahreslosung beschäftigt. Vielleicht erinnert ihr euch bei der Gemeindefeier. Wir haben damals uns angeschaut, dass die Jahreslosung prüft alles und behaltet das Gute, dass diese Jahreslosung keine Aufforderung ist, das Wort Gottes selbst irgendwie zu relativieren, um es dem Zeitgeist oder der gesellschaftlichen Akzeptanz anzupassen. Also, Bergpredigt muss nicht geprüft werden, ob das jetzt Gottes Wille ist oder ob das für uns die Richtschnur sein soll. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist nicht die Richtschnur, also ist nicht das, was geprüft werden muss. Das bleibt. Die Jahreslosung ist also keine Aufforderung, alles zu prüfen, das Wort Gottes selbst irgendwie zu relativieren und es dem Zeitgeist oder der gesellschaftlichen Akzeptanz anzupassen. Und zweitens haben wir gesehen, dass der Auftrag der Jahreslosung einer ist, der sich an die Gemeinde richtet. Ganz wichtig. Die Gemeinde, also das entscheidende Prüfgremium, ist, wenn es darum geht, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Die Gemeinde ist das entscheidende Gremium und nicht etwa eine Person, die für sich eine besondere Autorität beansprucht, oder eine Gruppe innerhalb der Gemeinde, die sich als das alleinige Sprachrohr Gottes versteht. Wenn das so geschähe, wenn sich Einzelne so einer Autorität selber zusprechen, über die Gemeinde hinweg, oder wenn das eine Gruppe täte, über die Gemeinde hinweg, dann wäre das ein missbräuchlicher Nutzen, Gebrauch von Macht. Ganz wichtig. So, und jetzt steigen wir heute ein. Prüft alles und das Gute behaltet. Damit man diesen Vers richtig versteht und nicht fälschlich interpretiert, ist es wichtig, ein paar Hintergrundinfos zu diesem Brief zu haben und sich einmal anzuschauen, zu welcher Zeit und vor welchem Hintergrund diese Worte geschrieben wurden und in welche konkrete Situation hinein dieser Vers geschrieben wurde. Der erste Thessalonicher Brief, in dem unsere Jahreslosung steht, ist ein besonderer Brief, weil es die älteste biblische Schrift überhaupt ist. Verfasst circa 50 nach Christus, ist es die älteste Schrift des Neuen Testaments überhaupt. Was bedeutet das? Als der Brief an die Gemeinde in Thessalonik, dem heutigen Thessaloniki, Sonja, geschrieben wurde, gab es kein Neues Testament. Die Gemeinde in Thessalonik hatte noch kein Neues Testament, als dieser Brief sie erreichte. Weder gab es ein Matthäus, ein Markus, ein Lukas oder ein Johannesevangelium. Es gab auch keinen Römerbrief, in dem Paulus das Evangelium in großer Tiefe den Menschen seiner Zeit erklärte. Das alles gab es nicht. In Thessalonik selber gab es vermutlich auch eine jüdische Gemeinde. Aber die Gemeinde, an die Paulus jetzt schreibt, setzte sich wohl hauptsächlich aus den sogenannten Heidenchristen zusammen. Also Menschen, die sich, Römer, Griechen, Menschen aus aller Herren Länder, die in Thessaloniki lebten und dort handelten. Es war eine Handelsstadt. Und aus dieser Gruppe von Menschen hat sich diese Gemeinde sozusagen rekrutiert. Paulus war ein Jahr vorher, bevor dieser Brief geschrieben wurde, in Thessalonich im Rahmen seiner zweiten Missionsreise, 49 nach Christus, und hat dort in Thessalonich eine Gemeinde gegründet. Menschen kamen zum Glauben, es entstand eine neue christliche Gemeinde und die setzte sich eben aus diesen sogenannten Heidenchristen zusammen, Griechen, Römer und alle anderen Menschen, die dort noch lebten. Wenn sich also nun Christen, Männer und Frauen, Angehörige ganz unterschiedlicher Schichten zum Gottesdienst trafen, dann gab es keine kirchliche Ordnung zu diesen Zeiten. Es gab keine definierten kirchlichen Ämter und keine kirchliche Hierarchie. Man hat sich also dort nicht getroffen und man wusste, okay, Bischof so und so wird uns die Predigt halten. Es gab noch keine Bischöfe. Es gab auch noch keine Gottesdienstordnung. Man konnte sich also nicht einfach treffen, sich die Perikopenordnung der evangelischen Landeskirche vornehmen und dann sagen, okay, heute ist Bibel, das Evangeliumslesung so und so und darüber tauschen wir uns mal aus. Das ging nicht. Wenn die Christen überhaupt etwas zur Hand hatten, dann waren es maximal Schriften des Alten Testaments. Da das aber keine jüdische Gemeinde war oder die Gemeinde nicht dafür bekannt war, dass viele Juden dort an den Gottesdiensten teilnahmen, ist davon gar nicht so großartig auszugehen. Gottesdienst sah also völlig anders aus, als wir das kennen. Es gab keine Predigten und Auslegungen von biblischen Schriften. Die waren noch nicht verfasst. Man konnte sich, wie gesagt, nicht die Perikopenordnung schnappen und sich die Evangeliumslesung nehmen, die anschauen und dann gemeinsam betrachten. Wenn die Gläubigen also dann zusammenkamen, dann wurde das getan, was Gläubige eben so tun, was Christen und Christinnen tun, wenn sie zusammenkommen. Es wurde gebetet. Vielleicht gab es Zeugnisse, dass Menschen erzählt haben, was gerade bei ihnen im Glaubensleben so passiert. Und vor allem gab es prophetische Rede. Was ist prophetische Rede? Das ist so ein, gerade ist wieder so eine Zeit, da ist es sehr modern, prophetisch zu reden. Was auch immer das bedeutet. Ich bin in einer Jugend aufgewachsen, wenn da jemand gesagt hat, er redet prophetisch, dann hat man den oder die sofort in eine ganz komische Ecke gerückt. Was ist prophetische Rede? Die Gemeinde, gerade weil es ja keine biblischen Schriften gab, war, und sie ist es heute immer noch, aber damals ganz besonders, auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Der Heilige Geist ist es, der uns, was Jesus ja angekündigt hat, der uns lehrt, der uns tröstet, der uns hineinbringt in die Schrift, dessen Geist Leben schafft, oder der Heilige Geist ist es, der Leben schafft. Und deswegen ist die Gemeinde auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Wenn Menschen nun in der Gemeinde geistgewirkt sprechen, bei prophetischer Rede, ich weiß nicht, was bei euch da so assoziiert wird, dann, ganz wichtig, dann geht es nicht um eine Zukunftsvorhersage. Wenn in der Gemeinde prophetische Rede ihren Platz hat und hatte dort, dann ging es nicht darum, dass sich über die Lottozahlen ausgetauscht wurde und dass irgendwie in eine Glaskugel geschaut wurde und geguckt wurde, was passiert denn nun in nächster Zukunft. Das ist keine prophetische Rede. Ich habe eine Definition von jemandem gefunden, der ich mich sehr gut anschließen kann. Der Theologe Heinrich Schlier beschreibt die christliche Prophetie als ein Aufdecken zum Beispiel des verborgenen Herzens und als ein Verkündigen des göttlichen Willens. Prophetische Rede ist also keine Zukunftsvorhersage, sondern sie offenbart Dinge, die jetzt vielleicht in der Gemeinde sind. Sie tut der Gemeinde oder verkündet der Gemeinde den Willen Gottes. Und das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der es keine Evangelien gibt. Der Heilige Geist sorgt also dafür, dass die Gemeinde lebendig bleibt. Und tut es dadurch, dass Dinge aufgedeckt werden. Ihr kennt das vielleicht, wenn man heute sagt, ich war im Gottesdienst und ich hatte das Gefühl, die Predigt war nur für mich. Das haben vielleicht viele schon mal erlebt. Man fühlt sich so angesprochen von einem Vers. Neben dir sitzt jemand, der kennt, ja, war ein normaler Gottesdienst, und man sitzt selber im Gottesdienst und hat das Gefühl, da wird nur zu mir gesprochen. Prophetische Rede. In dein Leben, in deine Situation hinein wird dann ein Wort Gottes plötzlich lebendig. Das ist prophetische Rede. Du triffst dich mit einem Freund, einer Freundin, und jemand hat einen Bibelvers für dich. Und dieser Vers, den du schon 100-mal gehört und 100-mal gelesen hast, spricht plötzlich zu dir eine so tiefe Wahrheit aus, dass du denkst, warum habe ich das nicht 20 Jahre vorher begriffen? Prophetische Rede. Prophetische Rede beschreibt also ein Aufdecken zum Beispiel des verborgenen Herzens und ist eine Verkündigung des göttlichen Willens. Das klingt jetzt noch nicht so super eingängig. Konkret ging es womöglich darum, gab es Verhaltensweisen von Einzelnen oder der Gemeinde, die nicht Christus verherrlichten, die nicht Christus in den Mittelpunkt rückten oder eher dazu führten, dass Menschen sich von Christus zum Beispiel entfernten. Wenn es solche Verhaltensweisen gab, gerade in einer Zeit, wo sich Gemeinde überhaupt ja erst fand, wo Kirche entstand, war das wichtig, den Blick auf Christus zentriert zu halten. Also braucht es prophetische Rede. In Römer 12, Vers 2 führt Paulus ein wenig aus, was das weiterhin bedeutet. Wir haben jetzt schon diesen Römerbrief und können uns damit das mehr erklären, was diese prophetische Rede bedeutet. Die Christen in Thessalonich hatten es noch nicht. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Was gut ist, was Gott freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Was das genau heißt im konkreten Einzelfall, bekomme ich nicht immer durch eine singuläre Eingebung. Christsein ist nicht irgendwie, zack, jetzt bin ich heute Christ und ab dann bekomme ich diese prophetischen Reden und kann vor lauter Eindrücken gar nicht mehr aufrecht laufen. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Es gibt diese Bekehrungen, wo Menschen wirklich einen 180-Grad-Turn machen und sich Leben von jetzt auf gleich völlig verändern. Das ist aber nicht mehr unsere Lebensrealität heute. Wir leben in einem Land, das christlich geprägt ist. Wir leben in einer Zeit, die von dem Christentum geprägt ist. Wir haben nicht diese kompletten 180-Grad-Drehungen häufig in unserem Leben. Es sind Prozesse. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweisen in neue Menschen verwandeln. Das ist ein Prozess. Das geschieht nicht von heute auf morgen und dann bin ich fertig. Es muss sogar immer wieder geschehen. Jeden Tag neu. Und diese Veränderung der Denkweise geschieht durch Gebet, durch den Austausch mit meinen Geschwistern, durch das Lesen der Bibel, weil Gott durch dieses Buch ja zu uns spricht. Und es geht immer wieder darum, das eigene Denken und Wollen und Handeln an Gott und an Gottes Maßstäben auszurichten. Nur dann geschieht auch eine Veränderung des Denkens. Dann verändert sich meine Sichtweise auf andere Menschen. Dann nehme ich mein Leben immer mehr durch die Perspektive Gottes wahr. Und dann sehe ich meine Umwelt immer mehr mit den Augen Gottes. Prophetische Rede passiert also in einer Haltung des Glaubens. So beschreibt das Tobias Falks in seinen Gedanken zu dieser Jahreslosung. Prophetische Rede passiert in einer Haltung des Glaubens. Und eine Haltung des Glaubens ist eine grundlegende Orientierung des Lebens, die sich auf Christus ausrichtet. wenn ich in meinem Leben, also ein bisschen übertragen, auf Christus ausgerichtet bin, dann sehe ich ihn. Ich sehe, was er tut. Ich kann seine Worte hören. Ich kann sein Handeln beobachten. Und das prägt mich. Dann kann ich es mitmachen und kann davon auch Dinge weitergeben. Ich bin auf Christus ausgerichtet. Wenn ich mich ein bisschen von Christus wegdrehe, sehe ich ihn da in meinen Augenwinkeln. Entschuldigung, da passiert etwas. Ich sehe, dass er etwas tut, aber ich bin ausgerichtet eigentlich auf etwas anderes. Dann kann prophetische Rede nur viel schwieriger gelingen. Wenn ich noch weiter wegstehe, dann muss Christus mich hier schon auf der Schulter tippen, damit ich überhaupt etwas von ihm mitbekomme, weil ich ihn jetzt nicht mehr sehe. Meine Ohren, mein Sinn, mein Gucken ist auf etwas völlig anderes ausgerichtet und er muss schon ziemlich laut schreien, damit ich davon noch etwas höre, was er da sagt. Ihr seht also, wie wichtig es ist, Glaube als Beziehung zu begreifen und wie wichtig es ist, mit anderen Menschen Glauben zu leben. Einmal die Woche in einen Gottesdienst zu gehen und dann nicht weiter nach Gottes Willen fragen, sich nicht weiter prägen lassen von seinem Wort oder bewusst die Dinge tun, die nicht gut sind, die Gott nicht freuen oder nicht seinem Willen entsprechen, Römer 12, Vers 2. Wenn ich so lebe, dann werde ich taub für das Reden des Heiligen Geistes und dann kann prophetische Rede nicht passieren, die so wichtig ist für die Gemeinde. Und deshalb heißt es in den Versen um unsere Jahreslosung herum, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, missachtet die prophetische Rede nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie immer es aussieht. Prüfauftrag für die Gemeinde. Wenn wir so also zusammenkommen, wenn die Christen so zusammenkamen und das weitergeben im Rahmen der prophetischen Rede, weil alle natürlich für sich auch in Anspruch haben, ich bin so auch auf Christus ausgerichtet, dann heißt das nicht, dass jedes Wort automatisch 100% geistgewirkt Gottes Wille ist, sondern dann vermischen sich auch manchmal meine eigenen Eindrücke mit denen, die mir der Heilige Geist gibt. Das ist völlig natürlich. Umso wichtiger, dass dann eine erwachsene, mitdenkende, glaubende Gemeinde dort ist, die das, was dann gesagt wird, beurteilt. Die Gemeinde, nicht die Einzelnen. Sind das Prüfkriterium, das Prüfgremium, das dann schaut, ist das, was dort gesagt wurde, tatsächlich von Gott, ja oder nein? Nächster Schritt. Was ist nun das Gute? Prüft alles, das Gute behaltet. Behaltet das Gute. Das ist die Aufforderung der Jahreslosung. Das Gute gilt es zu erkennen und zu behalten und dann auch zu tun, umzusetzen. Das Gute, zu dem der Heilige Geist uns befähigt. Paulus gibt in dem Abschnitt durchaus ein paar Hinweise, wie dieses Gute ausschaut. In den Versen vor der Jahreslosung. Lebt in Frieden miteinander. 1. Thessalonicher 5, 13 bis 18. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er euch durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. In diesen Versen wird das Gute schon einmal charakterisiert. Das Gute ermutigt. Das Gute baut auf. Das Gute ist geduldig. Das Gute tut den Menschen gut und schafft Freude. Wenn es also um konkrete Fragen geht, die sich die Gemeinde stellt, dann muss sich die Gemeinde immer genau diese Fragen stellen. Was dient dem Guten? Was baut Menschen und die Gemeinde auf? Was hilft den Schwachen und ermutigt die Menschen? Was dient dem Frieden in der Gemeinde? Schafft es Einheit oder Zwietracht? Und wenn die Gemeinde unterwegs ist, diese Dinge zu entscheiden, wird sie dabei an der Liebe erkannt? Ihr kennt den Vers. An der Liebe untereinander werden wir erkannt. Wenn die Gemeinde also dabei ist, Dinge zu entscheiden, zu prüfen, miteinander in diesen Prozess zu gehen, wird sie dabei an der Liebe erkannt oder eben nicht? Ist diese Liebe dann in der Gemeinde sichtbar oder nicht? Das Gute baut also auf. An anderer Stelle benutzt Paulus dieses Bild des Leibes, wo wir alle unterschiedliche Funktionen haben, aber dennoch einander dafür da sind. Also gemeinsam bilden wir den Leib Christi und jetzt sind die einzelnen Organe dazu da, den gesamten Leib aufzuerbauen. Der Fuß ist nicht nur Fuß, damit er durch die Gegend macht, er braucht andere und er dient den anderen und sein Nutzen geht im Nutzen für den anderen auf. Das schenkt der Heilige Geist. Das alles zu erkennen, dazu sind wir in der Lage, dieses Gute zu erkennen, dazu sind wir in der Lage, weil Christus in uns lebt und der Heilige Geist in uns wirkt. Deswegen auch die Aufforderung in unseren Versen, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Wirken des Heiligen Geistes unterdrücken wir, indem wir vorschnell Antworten geben, hartherzig und unbarmherzig miteinander umgehen, Gesetzlichkeit vor Freiheit stellen, lieblos im Umgang miteinander sind oder auf Recht pochen und ungnädig werden. Denn das ist nicht gut, das baut nicht auf, das freut Gott nicht und entspricht nicht seinem Willen. Römer 12, Vers 2. Ihr habt vielleicht nun gemerkt, eine konkrete Liste gibt Paulus nicht mit, was das Gute ist. Gibt es auch nicht. Es wird umschrieben und charakterisiert. Paulus schreibt hier aber keinen Katalog rein, in dem er erklärt, was nun das Gute im Detail ist und wie es aussieht. Und er tut das nicht aus voller Absicht. Weil er nämlich weiß, dass auf die Gemeinde Jesu immer wieder Fragen zukommen werden, denen sie sich stellen und auf die sie Antworten geben muss. Fragen, die die Bibel nicht eindeutig klärt, weil sie diese Fragen gar nicht kennt, weil die Bibel in einer Zeit entstanden ist, in denen diese Fragen noch keine Rolle gespielt haben. Die erste Frage, die fast zur Spaltung der Gemeinde geführt hat, wisst ihr, um was es da ging? Um Essensvorschriften. Dinge, von denen wir sagen, sag mal, habt ihr nicht Wichtigeres, mit dem ihr euch beschäftigen könnt? Essensvorschriften führten fast zur Spaltung der Gemeinde. Was darf ein Christ essen und was nicht? Apostelgeschichte 15, das erste Apostelkonzil. Lest euch das mal durch. Da ging es richtig ab. Das war die erste Frage, die fast zur Spaltung der Gemeinde geführt hat. Und die Gemeinde war aufgefordert, diese Frage zu klären. Denn in der Bibel, die Schriften, die sie hatten, gab es dafür keine klare Anweisung. Auch unsere Gemeinde hat sich Fragen gestellt und beantwortet und sie wird das auch in Zukunft tun müssen. Zuletzt war es die Frage, ihr kennt das noch besser, ich bin genau gekommen, als das alles beendet war, diese Frage, die sich mit der Rolle der Frau in der Gemeinde beschäftigt hat. Welche Rolle die Frau in der Gemeinde haben soll und haben darf. Und wenn man so eine Frage beantworten möchte, dann gilt für die Gemeinde immer wieder zu prüfen, was dient dem Guten. Was baut Menschen und die Gemeinde auf? Was hilft den Schwachen und ermutigt die Menschen? Was dient dem Frieden in der Gemeinde? Schafft es Einheit oder schafft es Zwietracht? Und wenn man dabei ist, diese Frage zu beantworten, in diesem Prozess, werden wir dann an der Liebe untereinander erkannt oder werden wir es nicht? Und tatsächlich ist es so, dass sich dann manche Positionen von alleine disqualifizieren. Aus dieser Beschreibung werden ein paar Dinge deutlich. Erstens, das Gute muss immer wieder erkannt werden. Die Gemeinde muss sich immer wieder aufmachen, das Gute, das da ist, zu erkennen. Die Gemeinde ist aufgefordert, immer wieder zu prüfen, was ist das Gute, das wir jetzt heute ergreifen müssen. Zweitens, es gibt Fragen, die die Bibel nicht abschließend klärt, sondern der Gemeinde die Verantwortung dafür überlässt, diese Dinge zu klären. Einer Gemeinde in der Freiheit des Geistes, das dann zu entscheiden. Zur Freiheit seid ihr berufen. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Es gibt Fragen, die die Bibel nicht abschließend klärt. Und diese Beantwortung dieser Fragen werden dann der Verantwortung der Gemeinde überlassen. Das bedeutet, drittens, Fragen können zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, unterschiedlich beantwortet werden. Und beide Antworten sind richtig. Wenn diese Gemeinde also zum Beispiel vor 30 Jahren diese Frage sich gestellt hätte, wie sieht die Rolle der Frau aus in der Gemeinde, und sie wäre zu anderen Ergebnissen gekommen, nach Beantwortung dieser Fragen, was dient dem Guten, was baut auf, was schafft Einheit und keine Zwietracht. Wenn die Gemeinde da zu einer anderen Frage Antwort gekommen ist, als sie das vor wenigen Jahren gekommen ist, dann wäre das richtig gewesen. Es kann sogar sein, dass unterschiedliche Gemeinden an unterschiedlichen Orten zur selben Zeit zu unterschiedlichen Antworten kommen. Und beide sind richtig. Das ist eine unglaubliche Spannung, aus der uns die Bibel aber nicht rauslässt. Denn es gibt zu bestimmten Fragen keine abschließenden Antworten. Ihr wisst, dass wir gerade in einem Prozess sind, in dem wir uns entscheiden werden müssen zwischen dem Christusforum und dem Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, also den Baptisten. Und diese Frage ist aufgekommen, weil bestimmte Fragen gestellt wurden. Zwei der großen Fragen sind einmal Fragen nach der Kreuzestheologie und andere sind Fragen rund um das Thema Homosexualität. Und gerade auf die letzte Frage gibt die Bibel keine abschließende Antwort. Sie gibt keine abschließende Antwort. Sie überlässt die Beantwortung dieser Frage einer verantwortungsbewusst handelnden Gemeinde. Viele Fragen, über die wir uns Gedanken machen, sind nämlich Fragen, es sind keine Bekenntnisfragen. Wenn wir um die Frage bei der Frau diskutieren, dann geht es nicht darum, dass Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Darum geht es dieser Frage nicht, sondern es geht um eine Frage, die kulturell geprägt ist. Welche Rolle darf die Frau in der Gemeinde haben? Und das ist eine Erkenntnisfrage. Das ist keine Bekenntnisfrage. Bei der Frage nach der Homosexualität genau das Gleiche. Es ist eine Erkenntnisfrage, keine Bekenntnisfrage. Die Frage nach der Homosexualität, egal wie ich das beantworte, stellt nicht in Frage, dass Christus gestorben ist, am Kreuz, auferstanden am dritten Tage und Schuld vergibt. Stellt es nicht in Frage. Fragen können also zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten unterschiedlich beantwortet werden. Sogar zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten unterschiedlich beantwortet werden und beide Antworten können richtig sein. Die Gemeinde wird hier nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Das ist der vierte Punkt. Die Gemeinde bleibt das entscheidende Prüfkriterium. Was baut auf? Was schafft Einheit und keine Zwietracht? Was hilft den Schwachen und ermutigt die Menschen? Was dient dem Frieden in der Gemeinde? Prüft alles und behaltet das Gute. Diese Jahreslosung hat es in sich und sie bewahrt uns vor zwei großen Fehlern. Einmal, sie bewahrt uns vor dem Fehler, gar nichts zu prüfen, weil man schon alles weiß. Die Jahreslosung fordert uns heraus, auf die Fragen, die die Welt, die die Zeit an uns stellt, Antworten zu geben von heute. Es hilft keinem etwas, Antworten zu geben auf Fragen, die vor 50, vor 100, vor 150 Jahren gestellt wurden. Oder pauschal flapsig mit den Antworten zu kommen, die vor 50, vor 100 oder vor 150 Jahren gegeben wurden. Die Jahreslosung bewahrt uns also davor, gar nichts zu prüfen, weil man schon alles weiß. Und sie bewahrt uns vor allem davor, die Prüfaufträge sozusagen der Gemeinde vorzuenthalten. So nach dem Motto, ich bin hier eingesetzt, ich bin der große Chef in der Gemeinde, ich weiß alles, wir brauchen uns mit bestimmten Dingen nicht beschäftigen. Nein, wir müssen uns bestimmten Dingen stellen, wir müssen sie prüfen und wir müssen sie als Gemeinde prüfen. Und das Zweite, woran uns die Jahreslosung erinnert, es gibt Gutes, das es zu behalten lohnt, dass es zu entdecken und zu behalten lohnt. Und dann, wenn man das Gute, wenn man sich für das Gute entscheidet, dann soll man nicht in der Schwebe bleiben, sondern etwas nehmen und damit leben und dann auch handeln. Beispiel: Die Gemeinde hat eine neue Antwort gefunden auf die Frage, welche Rolle hat die Frau in der Gemeinde? Das jetzt anzunehmen und damit zu leben und auch danach zu handeln, bedeutet dann auch, konsequent zu sein, Frauen in die Leitung zu holen. Frauen predigen zu lassen. Das haben wir gemacht als Gemeinde. Gott sei es gedankt. Es wäre töricht gewesen, zu einem Ergebnis zu kommen und dann zu sagen, ja, aber wir machen es einfach nicht. Also in unseren Statuten steht das, aber wir machen es nicht. Nein. Ergebnis des Prüfprozesses war, Frauen sollen diese Verantwortung bekommen und dann ergreifen wir das Gute, das da ist und geben dann auch Frauen diese Rolle, natürlich. Das Gute also erkennen und formulieren und es anpacken und dann auch umsetzen. Daran erinnert uns die Gemeinde, die Jahreslosung und sie bewahrt uns davor, das eben nicht zu tun. Die Jahreslosung zeigt uns, wie wichtig das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde ist. Denn dieser Geist schafft Leben und Lebendigkeit. Und die Jahreslosung erinnert uns daran, wie das Gute ausschaut, dass es nämlich dem anderen dient, dass es auferbaut, die Menschen und nicht das Gesetz in den Vordergrund stellt und Menschen hilft und dass das Gute gnädig ist, liebevoll und dass es Einheit schafft. Das zu erkennen, auch in den Fragen, die wir als Gemeinde zu beantworten haben, dazu ermutigt uns diese Jahreslosung. Und deswegen lassen wir uns also vom Geist inspirieren und damit leben.